Der folgende Podcast wird präsentiert von Dice & Duty.
Willkommen bei Hau weg das Leder, dem Blood Bowl Podcast.
Freut euch auf News, Action und Geschichten aus dem Blood Bowl Universum.
Macht euch bereit, denn wir starten
mit dem Kickoff.
Hallo, herzlich willkommen bei uns, bei Hau weg das Leder. Wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin Jan, neben mir, digital gesehen zumindest, sitzt der wunderbare Regelfuchs Mario. Wir freuen uns riesig, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben gefühlt 36 Grad in München. Ich glaube, mein Laptop sagt mir, es sind 36 Grad. Wir zerfließen und sind froh, dass wir keinen Ball werfen müssen auf einem Blood Bowl Pitch. Wir hoffen, es geht euch gut. Ihr seid gesund und fröhlich und glücklich und genießt vielleicht gerade euren Urlaub. Wir haben es endlich mal wieder geschafft, uns zusammenzuraufen, um eine neue Folge aufzunehmen. Wir müssen uns mal wieder quasi im Voraus bei euch entschuldigen, weil wir wissen natürlich, dass wir nicht so regelmäßig dazu kommen, wie wir uns das beide total wünschen würden. Aber irgendwie kommt bei uns dann doch die Realität und das Leben manchmal so ein bisschen dazwischen. Und das verhindert dann leider, dass wir Zeit dafür finden. Aber genug davon. Wir haben jetzt wieder Zeit. Und ich freue mich sehr, dass du da bist, Mario. Schön, dass das geklappt hat.
Ja, ich freue mich ja auch jedes Mal wieder, dir gegenüber sitzen zu dürfen und über das beste Tabletop-Spiel der Welt zu reden. Und ich muss dich leider etwas korrigieren, denn wir sind eigentlich ziemlich regelmäßig, seit wir quasi im Dice & Duty Pool mit dabei sind, haben wir regelmäßig alle zwei Monate, wie wir angekündigt haben, in der ersten Woche, also ich habe jetzt meistens immer im ersten Wochenende die Sachen abgeloadet. Das heißt, wir sind eigentlich noch richtig gut in der Zeit.
Ja, das stimmt. Aber wenn man mal bedenkt, wie viel wir am Anfang in der Pandemie aufgenommen haben, da sind wir ja quasi alle zwei Wochen oder so rausgekommen mit einer Folge. Das schaffen wir jetzt nicht mehr. Es kommt mir auf jeden Fall viel weniger vor, als wir früher mal hatten, als wir so arsch viel Zeit hatten einfach
auch. Ja gut, ich meine, ne, in der Pandemiezeit, da hatten wir auch gar nichts zu tun. Also
eben.
Deshalb ist das, glaube ich, auch selbstverständlich. Ich glaube, es gibt ganz viele Podcasts, die in dieser Zeit auch entstanden sind, die mittlerweile schon gar nicht mehr existieren. Deshalb glaube ich, können wir uns immer noch sehr gut schätzen.
Ja, sowieso. Also, letztendlich ist das so, wie es ist. Ne? Ich meine, wir schaffen es ja einfach nicht häufiger, aber ich glaube, ich würde es mir wünschen, aber es ist einfach nicht realistisch, so aktuell. Und deswegen machen wir es eben so, wie es geht. Wie soll es auch sonst anders funktionieren? Aber umso schöner, dass heute geklappt hat.
Ja, umso schöner ist das heute.
Wir haben ein bisschen was vorbereitet für euch. Unter anderem machen wir ein neues Team-Spotlight. Wir haben uns mal zusammengesetzt, gestern witzigerweise, und mal versucht, aus dem Gedächtnis aufzuzählen. Wir haben da wirklich gesessen und mit so Fingern abgezählt, welche Teams wir noch nicht haben, weil wir hatten das Gefühl, hä, die nächsten müssen wir doch mal voll haben, und dann festgestellt, 13 oder so fehlen uns noch. Also es sind noch einige. Wir haben auf jeden Fall noch genug Futter für mindestens 13 Spotlight-Folgen plus Shenanigans, die wir drumherum machen vermutlich. Heute widmen wir uns einem Team mit einem recht kurzen Roster. Wobei ich sehe gerade, so kurz ist gar nicht, weil es sind drei Big Guys potenziell drin. Wie dem auch sei, wir machen heute das Chaos Chosen Team. Wie du vorhin sagtest zu Deutsch, die Chaos Auserwählten. Wir haben schon festgestellt, sehr gut auch, dass das deutsche Regelwerk die englischen Teamnamen behalten hat, weil Deutsch kann manchmal eine wirklich peinliche Sprache sein, wenn man versucht, englische Eigenbegriffe ins Deutsche zu übersetzen. Irgendwie, finde ich, hat das nicht den richtigen Klang. Oder was denkst du?
Ja, da bin ich voll bei dir. Ich meine, das ist ja auch bei der Übersetzung von den Skills, wo sichere Hände nicht, ach Gott, es gibt ja Safe Pair of Hands in Englisch und Sure Hands. Und sichere Hände ist Safe Pair of Hands anstatt Sure Hands. Was dann einfach zu Verwirrungen führt, gerade wenn du auf irgendwelchen Turnieren bist und
ja,
der eine benutzt halt nur das deutsche Regelwerk und der andere benutzt nur das englische Regelwerk, dann kommt da einfach dann, was hat der jetzt?
Sure Hands ist Ballgefühl auf Deutsch, ne?
Genau. Und sowas finde ich da einfach super schwierig. Also, ich glaube, da hätte man sich vielleicht nochmal genauer hinsetzen müssen und da was anderes sich ausdenken.
Ja, und andererseits versuche ich mir mal vorzustellen, ich müsste das machen. Ich glaube, das ist gar nicht so einfach, wie man sich das vorstellt, irgendwie ein englisches Regelwerk so ins Deutsche zu übersetzen, dass das noch Sinn ergibt und irgendwie cool klingt. Also, weil ich habe immer das Gefühl, das ist eigentlich das Hauptattribut. Das muss irgendwie cool klingen, auf jeden Fall.
Ja.
Aber ich gebe zu, dass Surehands und Ballgefühl ein bisschen unglücklich übersetzt ist.
Ja.
Also zumal es Safe Pair of Hands und sichere Hände und so noch gibt. Also das,
ja.
Das ist eine große Verwechslungsgefahr.
Das stimmt. Also ich glaube, was ich am ehesten noch schlecht finde an der Übersetzung ist, dass du quasi in der Tabelle, wo dein Zugriff auf primär und sekundäre Skills sind, dass es einfach in beiden Varianten gibt es halt G, M und S.
Ne? Ja.
Stärke und Strength ist gleich. Super. Aber halt General im Englischen ist bei uns Geschick im Deutschen. Allgemein bei uns ist General bei denen. Und gut, Mutation ist Mutation.
Nee, du meinst, unser Allgemein ist deren Agility.
Genau, ja, genau, das ja. Meine ich, ja.
Na, gleiche Buchstaben, andere Bedeutung.
Ja, und dann passt du mal kurz nicht auf und auf einmal denkst du, ah ja, hier, ich habe ja allgemein. Nee, du hast hier Agility, mein Freund. Das wäre dann, das ist dann etwas ungünstig gelöst. Also hätte man vielleicht einfach das Englische beibehalten müssen.
Du hast voll recht. Das ist mir tatsächlich aber auch schon passiert. Und auch schon anderen Leuten, mit denen ich gespielt habe, dass sie gesagt haben, ah ja, geil, die können ja auf was weiß ich, General würfeln. Ich denke, Goblins würfeln auf General primär seit wann? Zeit mal her. Sag so, nee, nee. Das ist Geschick, du hast das deutsche Regelwerk. Ach ja, richtig. Ja. Also nicht komplett absurd. Aber darauf wollte ich eigentlich gar nicht hinaus. Wir schweifen schon ab. Wow, wir nehmen seit 30 Sekunden auf und schweifen schon ab. Interception werfe ich hier ein, weil ich wollte noch erzählen, was wir eigentlich vorbereitet haben.
Ja, dann sag
doch
mal.
Neben dem Chaos Chosen Team haben wir uns überlegt, da wir ja ein, wie wir fremdbestimmt benannt wurden, Bier- und Brezel-Podcast sind. Aber ich finde, das passt durchaus. Mal wieder was für die Anfänger unter euch, weil wir bekommen doch mit einer erstaunlichen Regelmäßigkeit, finde ich, immer mal wieder Nachrichten über die sozialen Netzwerke von euch, die im Prinzip folgenden Inhalt haben. Wow, Blood Bowl hatte ich vor 20 Jahren mal gehört, habe ich mich nie mit beschäftigt. Voll cool, dass es den Podcast gibt. Ich habe jetzt mal angefangen und mir das angeguckt. Also ich habe schon den Eindruck, dass viele unserer Hörer und Hörerinnen, überwiegend Hörer ehrlich gesagt, glaube ich, Anfänger sind. Und dem wollen wir natürlich jetzt auch mal wieder etwas Futter geben und machen eine Mini-Taktikeinheit, würde ich es mal nennen, die sich ganz speziell auf Anfänger bezieht.
Also wir reden einfach mal so, wie wir zum Beispiel Offense und Defense ausstellen, auf was wir da achten, etc. pp. Ja, und davor gibt's natürlich, wie es fast jedes Mal, eine ganz kurze News-Section. Es ist hier wieder etwas passiert. Jan, wollen wir damit beginnen?
Auf jeden Fall.
Dann die News. Ihr habt's bestimmt schon mitbekommen. Es gibt einen neuen kleinen Ableger von Blood Bowl. Oder besser gesagt, es gibt eine alte Version von Blood Bowl jetzt in offiziell. Nämlich Street Bowl gibt es jetzt tatsächlich offiziell von GW zu kaufen, nennt sich da Gutter Bowl und sieht eigentlich ziemlich schnieke aus. Also eine schöne Umsetzung von dem quasi inoffiziellen Regelwerk, die es von Street Bowl gibt. Und ich bin sehr gespannt, ob da demnächst jetzt die Street Bowl oder in dem Falle jetzt halt die Gutter Bowl Turniere mehr aus dem Boden reichen werden oder ob das doch eher so am Rande wegbleibt. Aber ich fand ja auch damals schon, als wir Street Bowl vorgestellt hatten, eigentlich eine ziemlich coole Geschichte so. Einfach auch so, ne, wenn man sich so vorstellt, irgendwie Schwarz-Orks oder halt eben Black-Orks treten gegen Elfen irgendwie in einem Korridor an und du hast da überall Wände und da kannst du die Gegner gegen die Wände klatschen oder den Ball von der Wand abprallen lassen, dass du da irgendwie so einen super fancy Throw machen kannst. Finde ich cool. Deshalb bin ich mal gespannt, wie das dann so ist, wenn die ersten Spielberichte so auf uns zu raseln. Rieseln ist, glaube ich, eher das richtige Wort als raseln. Und ihr könnt uns ja, falls ihr schon Erfahrungen habt mit Street Bowl oder vielleicht ja sogar auch schon mit Gutter Bowl, euch mal mit uns in Kontakt setzen und uns erzählen, wie es ist, was sich verändert hat, etc. pp. Dann gab es wieder neue Starspieler, die rausgekommen sind. Einmal Bilerod Vomit Flash, ein Starspieler von dem lieben Papa Nörgel, der jetzt die neue Fähigkeit hat, Projectile Vomit, also schwallartiges Erbrechen ist es, glaube ich, auf Deutsch.
Das, was die Trolle Standard haben.
Genau, was die Trolle standardmäßig haben. Der hat noch so einen kleinen Nörgling mit auf der Schulter. Er ist schön dick aufgeblasen, also quasi er ist ein Bloater in XXL, was heißen soll. Den kann man mittlerweile auch schon kaufen auf Forge World für sage und schreibe nur 29 Euro. Ich war sehr überrascht, als ich das gelesen habe, weil die meisten Starspieler sind ja dann doch eher bei 32 Euro. Für eine Einzelfigur immer noch recht teuer, aber kann man sich auf jeden Fall zutun, wenn man da Bock hat auf Starspieler sammeln. Und ein weiterer Starspieler wurde angekündigt, nämlich Ivan the Animal Deathshroud. Ein wahrscheinlich, so wie ich das aus dem Lore hinauslesen konnte, ehemaliger Vampirlord, der gestorben ist und jetzt für die Untoten-Team spielt und der einen sehr großen Hass auf Zwerge schiebt. Der hat nämlich eine Sonderfähigkeit, die heißt Dwarven Scrouch. Einmal pro Spiel, wenn er jemanden downknockt im Folge eines Paws oder eines Stumbles oder whatever, dass der Gegner auf dem Boden liegt, kriegt er einen +1 Modifier auf den Armor oder Injury Roll. Aber gegen Zwerge ist es ein +2, was eigentlich sehr lustig ist. Für 190.000 dann zu erwerben, kommt mit Blocken, Juggernaut und Regeneration.
Ansonsten hat er ein Vampirprofil.
Da ist noch nichts bekannt, noch nichts Genaues. Und lustigerweise gibt es demnächst ein neues Kickstarter-Projekt von Panga Games. Die haben ja letztes Jahr um die gleiche Uhrzeit schon 3 neue Teams rausgehauen und jetzt kommen wieder neue Teams. Ich kann nicht genau sagen, was da kommt, weil man sich quasi bisher nur anmelden kann, dass man benachrichtigt wird, dass die demnächst live gehen, aber es sind auf jeden Fall Vampire mit dabei. Also das heißt Blood and Flames, Witch Hunters und Vampire Teams. So wie ich Panga Games kenne, kommen da wieder echt geile Scheiß mit raus. Sollte man sich das kaufen, wenn man noch 7 Teams in der Stube liegen hat, die alle noch eigentlich Farbe wollen? Weiß ich nicht, aber wir sind ja, wie wir sind und werden dann trotzdem wahrscheinlich wieder zuschlagen.
Hä, natürlich sollte man sich das kaufen. Ich meine, das ist ja im Prinzip der absolute Oberrunning-Gag aller Hobbyisten und Hobbyistinnen, dass man wesentlich mehr besitzt, als man vermutlich in seinem ganzen Leben anmalen kann.
Das ist wahr. Deshalb möchte ich mich eigentlich eher etwas zügeln, auch wenn ich erst vor 2 Tagen den neuen Kickstarter von Greebo Games gebackt habe, weil die haben jetzt ein Goblin-Team rausgebracht und ich liebe Greebo und ich liebe Goblins, deshalb musste ich das jetzt kaufen. Genau, und ansonsten gibt es nur noch eine Kleinigkeit zu erzählen und zwar der liebe Twillenimore. Der hatte A, Geburtstag und B, hat er sein 50. Turnier organisiert, wenn ich das richtig auf der Schippe habe. Deshalb wollen wir natürlich vom Blood Bowl, Hauwächtersleder-Podcast, ihm alles Gute noch nachträglich wünschen. Wir hoffen, dein Barbecue Bowl war wieder ein Erfolg, aber von den Bildern, die ich sehen konnte, sahst du sehr zufrieden und glücklich aus. Und wir hoffen dir weiterhin auch alles Gute.
Ganz herzlichen Glückwunsch von uns, genau zu beidem. Auch einfach ein Veteran der Szene. Den dürftet ihr alle kennen. Wenn nicht, googelt es kurz, ihr werdet ihn finden. Lohnt sich auf jeden Fall, da mal dran zu bleiben.
Genau. Und das war's auch schon wieder von unserer News-Section.
Schon, sagst du. Ich finde, das war ganz schön viel.
Ja, ich habe mich kurz gehalten.
Das hast du sehr gut gemacht, ja, fand ich.
Lob. Ja, wollen wir dann mal übergehen zum KS Chosen-Team?
Ja, super gerne. Jetzt sind wir ja in einer einzigartigen Situation, glaube ich, weil dazu müsst ihr natürlich wissen, wir besprechen vorher eigentlich nie, was wir in diesem Podcast aufnehmen, also thematisch grob und manchmal besprechen wir auch, wer sich um was einigermaßen kümmert. Das ist heute nicht der Fall. Ich weiß nicht, hast du großartig was vorbereitet für Chaos Chosen?
Also ich habe mich nochmal mit dem Team auseinandergesetzt, bin dann nochmal ein bisschen was durchgegangen, habe mir ein paar Skills überlegt, die auf jeden Fall immer gut sind für die und auch 2-3 verschiedene Aufstellungen, die du ein Starting Roster machen kannst.
Okay, also hast du dich ein bisschen, weil ich habe auch quer gelesen, würde ich jetzt mal sagen, und habe ein paar Ideen dazu. Lass uns das doch einfach gemeinsam irgendwie präsentieren und uns einfach ganz zwanglos darüber unterhalten, glaube ich. So machen wir das, oder?
Das machen wir doch.
Supi. Okay, dann machen wir das. Chaos Chosen Team. Das sind die Chaos Warrior. ich bin ja mit denen verbunden. In Warhammer Fantasy habe ich damals Chaos gespielt und mochte die Chaos Warrior sehr. Die Modelle waren leider sehr klobig, da weiß ich noch, das waren im Prinzip so zwei Schalen, eine Vorder- und eine Hinterschale, wie bei so einem Überraschungsei, die man zusammengeklebt hat. Und dann konntest du nur noch so die Waffenarme einkleben. Mehr ging dann nicht. Aber ich mochte die auf dem Feld sehr, weil die waren echt super, super, super punchy und haben halt richtig Spaß gemacht. Von daher habe ich eine lose Verbindung mit Chaos. Habe aber noch nie das Chaos Chosen Team gespielt und auch noch nie dagegen gespielt. Und ich finde es ganz interessant, weil de facto hat das Team ja nur 3 in Anführungsstrichen Positionals. Stimmt nicht ganz, weil es gibt 3 Brocken, die man wählen kann, also Big Guys, von denen man aber nur einen einzelnen auswählen kann für seinen Roster. Folglich habt ihr nur 3 verschiedene Positionals, die ihr im Blick behalten müsst. Was natürlich sehr anfängerfreundlich ist, weil man muss wenig im Blick behalten am Anfang.
Das ist wahr. Also vor allem, weil die fast mit ganz, ganz wenig Skills daherkommen. Also es gibt diese 3 Positionals. Das sind ja einmal die Beastmen, dann die Chaos Warrior und dann eben einer der Big Guys. Da kannst du dir auswählen, entweder einen Troll, einen Ogre oder einen Minotaur.
Genau richtig.
Den kannst du dann halt eben auch, was ich so schön finde, anpassen an deinen Spielstil, weil jeder der Brocken spielt sich ja minimal anders. Oder persönlich würde ich die immer ein bisschen anders spielen. Also einen Troll so zu spielen, wie du einen Minotaur spielst, finde ich ein bisschen fragwürdig.
Ja, total. Der Minotaur ist für mich nochmal für was anderes gut.
Ja, definitiv. Also ich meine, allein schon durch seinen Negativfaktor, den er hat. Also quasi jeder Big Guy hat ja immer einen Negativ-Trait, den er mitbringt. Ob das Bonehead ist oder eben Animal Savagery oder Unchanneled Fury oder Really Stupid. Das sind ja die 4... Genau. 4 großen Negativ-Traits, die wir haben. Und man muss einfach sagen, also früher war es ja so, dass das Chaos-Team nur den Minotaur nehmen konnte. Mittlerweile darf man jetzt eben alle 3 nehmen. Also wir reden jetzt gerade kurz von der 2016er Version. Da gab es nämlich nur für die Chaos-Chosen eben nur den Minotaur zum Auswählen. Weshalb auch in den meisten Köpfen, wenn man an das Chaos-Chosen-Team denkt, eher nur der Minotaur mit im Blick ist, als jetzt zum Beispiel ein Ogre. Der Troll, ich glaube, da sind wir uns alle einig, nimmt man nicht mit. Also
er ist der Schwächste von den 3.
Absolut.
Da werden wir gleich sicherlich nochmal drauf eingehen, wenn wir ankommen. Wir arbeiten uns, glaube ich, wie immer von oben nach unten durch das Roster. Aber ich glaube, die Diskussion über die Big Guys wird wahrscheinlich fast am meisten Zeit in Anspruch nehmen.
Wahrscheinlich.
Ja.
Aber dann fangen wir doch mal an mit dem Beastman.
Ja, sehr gerne. Willst du das machen?
Ja, klar. Also die Beastmen, das sind quasi eure Linemen, deshalb heißen sie auch die Beastmen Runner Linemen. Ihr könnt 0 bis 16 mitnehmen, das heißt, ihr könnt auch prinzipiell, wenn ihr Bock habt, auch nur Beastmen mitnehmen, was auch ziemlich nervig sein kann. Die kosten 60.000, haben eine Bewegung von 6, Stärke 3, Geschick 3 plus, Wurfgeschick 4 plus, Rüstungswert 9 plus und kommen mit den Fertigkeiten Hörner, also Horns, glaube ich im Englischen. Wenn ich mich richtig entsinne, haben primär Zugriff auf allgemeine Mutation und Stärke und sekundär auf Geschick und Passing. An und für sich ein ziemlich gutes Positional. Den Ball auf die 3 Plus aufnehmen kann manchmal sehr schwierig sein, ich weiß. Gerade für Elfenspieler, die hauptsächlich sich mit Wald- und Hochelfen auseinandersetzen, die dann sagen so, was, ich soll auf die 3 Plus aufnehmen, das geht ja überhaupt nicht.
Unmöglich!
Aber prinzipiell hast du dadurch quasi fast im ganzen Team, weil du natürlich viel mehr Linemen mitnehmen musst als deine anderen Positionals, fast nur Blitzer. Also für alle Neulinge, die Hörner noch nicht kennen, Hörner ist quasi, wenn du einen Blitz ansagst, bekommst du plus 1 auf deine Stärke obendrauf. Das heißt, dein ganzes Team hat das Potenzial, mindestens Stärke 4 zu haben, was ziemlich gefährlich ist. Wenn man das nämlich am Anfang überhaupt nicht auf dem Schirm hat, dass die alle Hörner haben, dann ist das echt, da kannst du dich als Gegner so ein bisschen ins Aus manövrieren, wenn du dir denkst, so, ja, der hat ja nur Stärke 3, ich habe ihn jetzt gerade eben zu Boden gehauen, ich stelle jetzt einfach meinen Boy vorne dran. Ja, und dann steht er auf, macht den Blitz, hat 2 Würfel gegen dich, gibt dir den Push, nimmt den Ball wieder auf und läuft in die Endzone. Das ist halt ziemlich sexy, sag ich mal. Aber er hat natürlich auch seine Nachteile, ne? Bewegung 6 ist halt nur Standard. Bewegung 7 wird den bestimmt nicht schlecht tun. Aber allgemein würde ich sagen, ein ziemlich gutes Teil. Eben weil er auch zu allem Zugriff hat. Vor allem primär auf Mutationen, was immer gut ist. Gerade mit extra Arme, doppelte Köpfe, Claws. Also du kannst mit den Sachen machen, das glaubst du gar nicht. Also du kannst sie als prädestinierte Blitzer aufbauen mit Blocken, Rasend, Claws und Prehensive Tail. Das ist der Gegner nochmal minus eins auf den Ausweichversuch hat. Oder du kannst auch, na gut, Armbar ist auf Stärke, aber da hat er ja auch primär Zugriff drauf. Also du kannst mit denen so viel Scheiß machen. Also du kannst da einen Catcher und einen Thrower basteln prinzipiell, wenn du wirklich Passing willst, würde ich jetzt nicht empfehlen, aber prinzipiell ist das möglich. Du hast zwar dann nur Sekundärzugriff auf Geschick und Passing, also gerade für solche Sachen wie Throw, Catch und so weiter, eher nicht so geil. Deshalb würde ich eher empfehlen, im primären Bereich zu bleiben. Ich merke jetzt zum Beispiel gerade in Blood Bowl 3 in der offiziellen Liga, da habe ich es ja jetzt endlich geschafft, in Gold hochzukommen, wie viele Chaos Chosen Teams gegen dich antreten, und die sind alle ziemlich sehr einfach. Also ich habe noch kein Team gesehen, das wirklich mal außergewöhnliche Skills mit dabei hatte. Die waren eigentlich alle Beastmen hatten Blocken, alle Beastmen hatten Mighty Blow, wo ich mir denke so, aber warum? Also ich würde doch mindestens einen bauen, der Ballgefühl hat, also Sure Hands, mit extra Arme auf die 2 plus mit einem eingebauten Reroll aufheben, ist doch mega sexy. Und so Stuff. Aber meistens siehst du halt wirklich nur Mighty Blow, Blocken, Frenzy, Claws. Das ist so das Standardbild, was die meisten Leute fahren. Und ich glaube, damit fährst du auch nicht schlecht. Ich meine, wenn du ein komplettes Team hast mit Blocken rundum, ist es immer kacke. Deshalb liebe ich ja auch gerade aktuell das Imperial Nobility Team zu spielen, weil ganz viele Leute vergessen, dass die Bodyguards halt eben Wrestle haben. Und dann liegen auf einmal deine Black Orcs da auf dem Boden rum und denkst ja, hahaha, das ist besser für mich. Ja, aber grundsätzlich echt ein geiles Teil. Und für 60.000 kannst du nichts sagen.
Also ich bin da weitestgehend d'accord mit dir. Man muss sich halt klar machen von vornherein, auch das jetzt wieder niederschwellig gesprochen, das Chaos Chosen Team wird keine großartigen Pässe werfen. Der Beastman Runner, Lineman, sein offizieller Titel, sehr lang, Beastman Runner Lineman, steckt ja auch schon im Namen, hat er ihm Wurf geschickt von 4 plus und ist damit dann auch schon die Spitze der Nahrungskette in diesem Team, also besser wird's nicht mehr. Du hast ganz richtig gesagt, Movement 6, also Bewegung 6, Entschuldigung, switchen hier hin und her, ist auch die Spitze der Nahrungskette, schneller wird's nicht mehr. Es ist also von der insgesamt Teamgeschwindigkeit eher im unteren Drittel, obere Hände des unteren Drittels, also es gibt sehr viele Teams, die schneller sind, die potenziell zumindest, oder in Einzelfällen auf jeden Fall sehr viel schneller sind als Movement 6. Das muss man sich halt klar machen, dass es ein Team ist, das eigentlich aufs Running Game setzt. Ich rede jetzt nur von Punkten, also von Touchdowns. Ein Team, das auf Running Game setzt und darin aber nicht besonders gut ist. Also nicht überragend. Mit Movement 6 sind sie halt durchschnittlich schnell. Ich habe aber das Gefühl, und das ist ja im Prinzip auch das, was du gesagt hast, das auch nicht ihr Ziel. Was ich halt richtig, richtig nice an ihnen finde, also gerade an den Beastmen, klar, sie haben Hörner, dadurch sind sie alle im Blitz potenziell saugefährlich. Andererseits ist es eine Fähigkeit, die du halt pro Zug nur einmal verwendest. Und bei, ich sag mal, 6 Feldspielern, die du auf dem Feld hast, also weil du wirst in der Regel 6 Beastmen auf dem Feld haben, das heißt, 5-mal hast du eine Fähigkeit, die dir in deinem Zug offensiv gar nichts bringt und defensiv überhaupt nichts bringt, bei keinem deiner Spieler. Da gibt es einfach Alternativen, die besser sind. Ne, müssen wir nicht drüber reden. Aber es gibt dir eine hohe Flexibilität, welcher deiner Spieler jetzt den Blitz setzen soll, weil sie alle potenziell gefährlich sind. Und das ist nicht schlecht. Und ich finde, Flexibilität ist das Stichwort dieses Teams. Was ich an denen sehr stark finde, da spanne ich kurz den Bogen zu dem, was du gerade gesagt hast, dass alle Chaos Chosen Teams sehr ähnlich aussehen. Ich verstehe das aus einer Perspektive, ich möchte Spiele gewinnen, weil dann einfach das sehr gut ist. Also Block und Knochenbrecher, da braucht man nicht diskutieren. Das ist nicht umsonst auch auf den meisten Turnieren einfach eine unheimlich häufig vertretene Kombination, weil es einfach gut ist. So, fertig. Aber ich finde, dass dieses Team so viel Potenzial hat, richtig witzige Shenanigans zu skillen, eben durch die Tatsache, dass sie primär Zugriff auf Mutation haben. Das ist so stark und so witzig, weil du eben total anpassen kannst, was du eben brauchst. von den Skills. Und das hängt ja auch voll damit zusammen. Ich denke natürlich jetzt in Ligabetrieb. Wenn ich in Ligabetrieb bin mit, was weiß ich, 8 Teams und ich weiß, was die anderen 7 Teams sind, dann kann ich genau gucken, dass ich meine Spieler über Mutationen ein bisschen in diese Richtung bringe. Habe ich da nur Orks und Zwerge drin? Alter, Claws fürs gesamte Team. Habe ich da überwiegend Elfen und so ein Gedöns drin? Prehensive Tail. Also wie du gesagt hast, finde ich richtig gut. Oder wenn ich halt ein bisschen mehr Verlässlichkeit bei dem 3+ haben möchte, bei dem Ball, dann zusätzliche Arme zum Beispiel. Also da hast du so viele Möglichkeiten über Mutationen, den Spieler so anzupassen, dass er im Spiel genau das macht, was du von ihm willst. Du kannst ihm sogar sehr lange Beine geben. Warum nicht? Es ist gar nicht so doof.
Ja.
Ich meine, +2, das vergesse ich immer. Sehr lange Beine ist +2 auf den Interception-Versuch.
Mit extra Arme obendrauf?
Ist es +3, glaube ich sogar, ne?
Na, müsste eigentlich.
Das ist passgestört auf die 2+.
Das ist schon ziemlich assi.
Das ist ganz schön asozial. Was meinst du, was der für ein Feld abdeckt? Mhm. Wenn der sagt, über den kannst du nicht werfen, weil der interceptet auf die 2+.
Ja, oder dann gibst du dem einfach noch immer am Ball. Das heißt, dann das Elfenteam macht einen Cheeky, haha, ich mache einen One-Turner, hab meinen Catcher schon da hinten rumstehen, du kommst ja nicht mehr dran mit deinen Leuten. Ja gut, ich kann die 3 Felder reingehen, jetzt bin ich in die Interception-Reichweite, 2+, habe ich.
Also ist schon, klar, sehr teuer, aber es ist eine sehr witzige Idee. Und das Potenzial, dass du das aus dem machen kannst, finde ich halt nice. Klar, also ich meine, für 60.000 bringen sie eine 9+-Rüstung mit, das ist ziemlich solide.
Standard.
Also sie sind ziemlich, genau, sie sind Standard, sie sind ziemlich stabil. Das finde ich völlig in Ordnung. Also grundsätzlich mag ich die. Ich finde halt 60.000 teuer. Ich hätte halt, ich glaube, richtig cool fände ich sie, wenn sie 50.000 gekostet hätten, dann wären sie vergleichbar mit Menschen-Linemen etc. etc. Allerdings bringen sie eine Fähigkeit mit, du hast drin recht. Sie haben schon Hörner, das ist eigentlich zu gut für 50.000.
Ja, vor allem, sie haben halt auch noch Zugriff auf Mutationen, was halt echt fast niemand kann.
Ja, du hast schon recht. Ja, 60.000 ist angebracht. Du hast recht, das ist besser. Also ja, ich mag die sehr. Geschick 3+ ist halt basic, aber okay. Was erwartest du? Das ist halt so.
Und ich meine, das Team muss ja auch irgendwie ausgebalanced bleiben.
Ja, total. Du hast recht. Ich weiß gar nicht, was ich will. Du hast recht. Ich will halt schon wieder ein Superheld. Also ich wollte auch gar nicht argumentieren für Geschick 2+. Ich finde 3+ völlig angebracht.
Ja.
Nee, mag ich. Finde ich gut.
Ja, dann gehen wir doch mal rüber zu den großen Jungs.
Die großen Chosen Blockers heißen die. 0 bis 4 dürft ihr mitnehmen, kosten saftige 100.000. Das ist schon mal nicht so wenig. Bewegung 5, bisschen langsamer als ihre Beastmen Runner Lineman Kollegen. Dafür haben sie Stärke 4, gekoppelt mit einem Geschick von 3+, was ich überragend finde. Wurfgeschick 5+, ja gut, ein Rüstwert von 10+, sie kommen allerdings ohne Fähigkeiten. Haben primär Zugriff auf allgemeine Mutationen und Stärke und sekundär haben sie Zugriff auf Geschick, also haben keinen Zugriff auf Passing, was Sinn ergibt, weil sie sind die Punching Boys, das Pendant im Prinzip zu den Black Orks, den Unblockern, den Bloatern, alles was in diesem Stärke 4 Segment drin ist. Dazu sind sie das Pendant. Für 100.000 sind sie recht teuer. Dafür bringen sie allerdings diese Kombination mit von Stärke 4 und Geschick 3+. Was sehr selten ist. Meistens haben diese mittelgroßen Jungs, nenne ich sie jetzt einfach mal, ja meistens Stärke 4, Geschick 5+ Kombination. Oder zumindest Stärke 4, Geschick 4+ Kombination. Dass sie nicht so wahnsinnig gut darin sind, den Ball aufzunehmen. Also die Black Orks beispielsweise haben halt ein Geschick 4+, das ist eigentlich ganz solide. Aber die Chaos Blockers sind eben besser. 3+ bedeutet, dass sie potenziell in der Lage sind, einen Ball aufzuheben, auch potenziell mal in der Lage sind, einen Ball mal zu fangen, falls das mal irgendwie relevant sein sollte bei einem 3+ Geschick. Das ist in Ordnung. Das bedeutet auch, sie sind im Ausweichen nicht komplett scheiße, sondern eben absoluter Durchschnitt. Das aber alles mit der Stärke 4 kombiniert, finde ich rechtfertigt die 100.000. Auch hier bei der Skillung ähnliche Argumentation, finde ich, wie bei den Beastman-Linemen, dass sie Zugriff haben auf Mutationen ist überragend. Das ist einfach super cool. Andererseits haben sie eben auch auf allgemeine Stärke Zugriff. Das heißt, Blocken, Knochenbrecher, Kombination bei den Jungs, wenn du wirklich einen Brecher draus machen willst, ist absolut valide. Andererseits sind sie auch wenn sie Blocken zum Beispiel schon haben, ein wirklich, wirklich tougher Ballcarrier.
Also, was ich persönlich ziemlich gut finde bei denen, ist halt Frenzy. Weil wie oft hast du es, dass halt nur Push-Push rauskommt. Gerade in einem Ding, wo du sagst, ich brauch's jetzt eigentlich gerade. Deshalb finde ich da Frenzy für die auch super gut. Mit Stärke 4 ist es eigentlich immer sehr attraktiv.
Ja.
Grab ist für die mega geil, wenn du ein bisschen mehr Field Control haben willst. Aber ja, ich meine, da er ja auch Zugriff eben hat auf allgemein, kannst du prinzipiell, wie du sagst, halt auch einen guten Ballcarrier draus machen. Ne? Gibt es denn jetzt irgendwie noch Sure-Hands?
Also ich meine zum Beispiel eine Kombination große Hand aus Mutation und Ballgefühl, ignoriere sämtliche Modifikatoren dafür, dass du gedeckt wirst, wenn du versuchst, einen Ball aufzuheben, plus ein Reroll. Rein, also, ja, du umkämpfst den Ball mit 3 Spielern, ist mir egal. Also gehe ich rein, hol mir den Ball aus 3 Tackle-Zones raus und hast immer noch einen super stabilen Typen da stehen.
No.
Also, das ist das Rückgrat deines Teams, ne? Diese 4 Spieler müssen halt performen. 10 plus Rüstung hilft da. Du als ehemaliger oder auch immer noch aktiver Nörgelspieler weißt ja, wie schlimm das dann meist bei solchen Teams ist, wenn dir einer dieser Stärke 4 Spieler vorzeitig ausfällt.
No.
Das wirst du merken. Also, ich glaube, da gibt's auch keine Diskussion. Im Starting Roster nimmst du 4 Stück mit.
Ja, ja, klar.
Weil die sind einfach zu gut. Du brauchst sie, um dich zu stabilisieren. Aber du musst eben auch gut auf sie aufpassen. Also Claws zum Beispiel ist eine gefährliche Sache für die, weil wenn dir einer oder vielleicht sogar 2 von denen im Spiel ausfallen, dann wirst du es schwer haben mitzuhalten.
Ja. Deshalb würde ich prinzipiell auch, wenn du irgendwie alles auf den drauf hast, was du haben willst, und du bist eh in so einer Endlos-Liga, also Fixskull ist es auf Englisch, was die Zwerge ja alle mitbringen, dass du quasi...
Robust ist das auf Deutsch.
Genau, robust.
Dass du +1 für die Verletzung brauchst.
Genau.
Also, dass deine Verletzung um 1 höher erst stattfindet.
Genau, dass halt nur auf die 11 und die 12 verletzt bist und dass du nur auf die 9 K.O. bist. Nicht nur auf die 8 und die 9, was echt viel hilft. Ein K.O.-Spieler, der halt irgendwie in Zug 2 in der ersten Halbzeit rausfällt und du irgendwie 4-mal drauf würfeln kannst, dass du die 4 plus würfelst, dass er wieder rauskommt, ist irgendwie echt kacke.
Ja.
Ja. Aber auch die... Supergeil. Ich finde es ein bisschen dreist, dass die Saurus-Blocker nur 85.000 kosten, weil die haben ja auch keine Fähigkeiten. Die haben Movement 6, gut. Die haben Geschick 5 plus.
5 plus, glaube ich. Ja. Ich gucke gerade.
Aber trotzdem, ist das gerechtfertigt? 15.000 weniger, dass du effektiv eigentlich mehr Movement hast, was teilweise auch besser sein kann?
Ja, also sie haben halt nur Geschick 5 plus, da sind sie 2 schlechter. Das ist halt also bedeutend, finde ich, Wurfgeschick 6 plus zu 5 plus. Das wird in den allermeisten Fällen kaum ins Gewicht fallen. Aber die Chaos-Blocker sind potenziell ein bisschen besser im Passen. Unwesentlich. Ich greife nach Storhalm.
Ja.
Um dich zu widerlegen.
Ja.
Und sie haben halt keinen Zugriff auf Mutation.
Ja.
Und ich glaube, also der Mutationszugriff kostet hier schon 5.000. So in meiner Milchmädchenrechnung, wie sich so ein Preis rechtfertigt. Aber du würdest dafür argumentieren, dass die Chaos-Blockers ein bisschen günstiger sein müssen.
Nee, dass die Saurus-Blocker teurer müssten. Also, dass die einfach auch bei 100.000 rumgurken. Also, ich meine, die Black Orcs sind ja auch bei 110.000.
Ich finde 85.000 auch recht günstig.
Ja.
Das stimmt.
Also, ich meine, gut, jetzt schweife ich mir total ab. Aber irgendwie, ich dachte mir nur so, irgendwie kommt mir gerade was so spanisch vor. Wir haben ja jetzt so ziemlich alle Teams mit so diesen mittelgroßen Jungs durchgemacht. Und das ist eigentlich ein bisschen dreist, 85.000, aber ist okay.
Ja, vor allem, wenn du sie zum Beispiel, kannst du sie gut vergleichen aus dem Ork-Team mit den Big Unblockern. Mhm. Die haben Movement weniger, Geschick haben die auch 4+. Aber die kommen mit Animosity, was eigentlich ja ein Negativ-Trade ist. Also eigentlich ist das schlecht. Und die kosten auch 90.000. Also sind 5.000 teurer als die Saurus-Blocker. Obwohl sie deutlich schlechter sind.
Ja. Aber naja, wir sind ja nicht hier, um das Spiel zu kritisieren.
Ich weiß auch nicht, ob man so direkt immer vergleichen kann. Weil das natürlich... Also ich glaube, die Kosten sind immer im Gesamtkontext des Teams natürlich zu sehen.
Ja, klar.
Aber irgendwie muss das eigentlich schon gehen. Doch... Ich weiß nicht. Ich finde, mir macht das Spaß, die zu vergleichen und festzustellen, dass Saurus-Blocker unfair günstig sind. Ich finde auch, die könnten 90.000 kosten.
Also mindestens. Also zumindest die 5.000 oben nochmal oben drauf.
Mhm.
Würde dem ganzen Team auch mal ein bisschen kleinen Dämpfer geben. Ja. apropos kleiner Dämpfer, kommen wir mal zu den großen, großen Jungs. Ich nehme das mal vorweg, niemand wird den Troll nehmen. Niemand nimmt den Troll. Also es macht einfach keinen Sinn.
Ich glaube, der Troll ist, wenn überhaupt, eine Budgetentscheidung.
Kann eine Budgetentscheidung sein, aber dann lieber spar noch ein bisschen Geld und nimm dir dann entweder den Oger oder den Minotaur mit, weil der... Er bringt in diesem Team einfach nichts. Ne? In einem Black Orc-Team kann ich ihn total verstehen. Du hast nochmal einen großen Boy mit an der Linie. Damit kannst du das komplette Feld abdecken, dass du überall jemanden hast mit mindestens Stärke 4 oder sogar Stärke 5. Du kannst einen Goblin werfen, kannst du in diesem Team halt nicht. Du müsstest dir einen Starspieler anheuern, der werfbar wäre. Und das hast du hier aber nicht. Deshalb lass es. Lass den Troll da einfach weg. Wir müssen gar nicht über den reden, weil der Ogre und der Minotaur sind so gute Optionen für dich, dass ich immer abraten würde, den Troll überhaupt in Erwägung zu ziehen. Deshalb?
Ich bin da d'accord. Ich glaube, würde hier auch nur wiederholen, was du schon gesagt hast. Für mich ist der einzige Vorteil, den der Troll gegenüber dem Ogre und dem Minotaur hat, die Region. Es macht ihn dergestalt ein bisschen tougher. Das ist aber auch echt das Einzige, weil als jemand, der einen Troll schon häufig gespielt hat, kann ich sagen, saublöd ist nervig. Dieses 4+ ist nervig, dass du diesen Zivi brauchst immer, um deinen Troll irgendwie aktiv zu halten, ist nervig. Ja. Blöd macht schon wenig Spaß bei dem 2+, weil der doch erschreckend oft failt.
Ja.
Also bei mir zumindest, ich glaube, meine Big Guys haben mich mehr Fingernägel gekostet als jede andere Miniatur, weil ich immer anfange, Fingernägel zu kauen, wenn ich sehr aufgeregt bin. Und es kommt im Spiel der Moment, wo du überlegst, ob dein Troll eine sehr wichtige Aktion macht. Ob du deinem Troll in einer kritischen Situation den Blitz gibst. Weil er gut stehen würde, theoretisch. Er hätte eine freie Bahn, er könnte einen guten Blitz setzen und einen Three-Dice-Block eventuell gegen den Ballträger setzen. Aber du überlegst dir das. Also ich ja sowieso völlig verkopft immer in diesen Spielen, sitzt da eine Minute und denkt, mache ich das oder nicht? 2+. 2+ für diese Saublödheit. Und wenn er das nicht packt, bei regulären Orks hast du auch den Untrained Troll, 4+ Loner für einen Reroll. Da verbrennst du potenziell richtig viele Ressourcen. Und im schlimmsten Fall ist dein Blitz weg und der Gegner ist dann auch weg mit dem Ball. Ist risky.
Ja, bin ich voll bei dir. Also, was man noch sagen könnte, ist klar, gegen Agilitätsteams wäre es voll cool, den zu haben, weil du kannst sie ankotzen und da halt direkt auf den Rüstungswurf gehen. Aber ist es das wirklich wert? Nee, ist es nicht. Weil halt eben gerade für solche Sachen wie Blitzen, ne? Da ist halt der Minotaur viel geiler. Der Minotaur hat ein ganz normales Profil, wie alle Minotaur haben. Kostet 150.000, Bewegung 5, Stärke 5, Geschick 4+, Rüstungswert 9+, hat Loner, Hörner, Knochenbrecher, Rasant, Robust und zielloser Zorn, also Unchannel Fury.
Rasend meinst du nicht, rasant?
Ja.
Er ist rasant. Das ist ja witzig.
Ja, das passiert manchmal, wenn man nur... Naja, ich meine, er ist schon Flix, ne?
Ja, Movement 5 ist nicht zu unterschätzen bei einem Big Guy, ist das schnell.
Ja, also vor allem halt eben mit Hörner, dass du halt, ne, der hat halt Stärke 6, der Pisser, wenn er blitzt. Der hat primär Zugriff auf Mutation und Stärke, sekundär allgemein und Geschick. Das heißt, du könntest den sogar blocken und Dodge geben. Das wäre drin. Wenn du sehr viele SPP-Punkte hast. Aber der ist einfach saugut. Also mit zielloser Zorn, das ist ja quasi, ne, du hast halt die 2+, wenn du blockst oder einen Blitz machst, ansonsten hast du immer die 4+, also wenn er sich nur bewegen soll, weshalb das eigentlich in der Regel dein Blitzer ist. Oder halt eben, du hast den einfach gut stehen, dass da immer Base-Kontakt ist.
Was passiert, wenn du die 2+ nicht schaffst?
Dann bleibt er einfach nur stehen.
Das ist der Unterschied zu dieser Animalitätsgeschichte, ne, wo der dann einen eigenen Spieler haut, oder?
Genau, es gibt noch Animal Savagery, das haben zum Beispiel die Rattenoger. Wenn du die 2+ nicht schaffen solltest, dann kannst du einem deiner Freunde eins auf die Fresse hauen. Im schlimmsten Fall ist der tot, aber er kann da immer noch seine Aktion normal weitermachen. Bei Zielloser Zorn oder Unchanneled Fury ist es so quasi, du verlierst deine Tackle Zones aber nicht. Das ist ziemlich wichtig.
Ja.
Weil selbst wenn du sagst so, ja, okay, ich mache jetzt hier einen Block, ah, okay, nicht geschafft, dann ist er immer noch da und seine Tackle Zones sind noch da und seine ganzen Skills sind noch da. Weil wenn du den jetzt zum Beispiel noch Preemptive Tail gibst und Armbar, was total möglich ist wegen Mutation und Stärke im primären Skill, weicht auf einmal dein, keine Ahnung, dein Goblin statt auf die 3 plus auf die 4 plus auf und kriegt halt nochmal plus 1 auf die Verletzung, kann schon ekelhaft werden. Und eben, ne, bei anderen Big Guys, wie sie zum Beispiel beim Troll, sobald der saublöd ist, hat er keine Tackle Zones mehr, hat er keine Skills mehr, ist er für den Arsch. Und das, finde ich, ist so ein krasser Unterschied vom Minotaur zu den anderen Big Guys.
Ja. Ist voll gut, dass du das nochmal hervorhebst. Also dieses, die Tatsache, dass er die Tackle Zones behält, ist natürlich überragend. Weil diese Big Guys, ich glaube, das sagen auch die meisten über den Troll beispielsweise, dem geben die meisten gar keine Aktionen. Die lassen den einfach nur stehen, weil der dir meistens mehr bringt, wenn er einfach nur rumsteht und sein Area deckt, als wenn du versuchst, mit ihm irgendwelche krassen Sachen zu machen und das geht dann schief. Weil am allerschlimmsten ist halt, wenn er saublöd auf dem Feld steht und deine Tackle Zones sind weg. Das ist wirklich ätzend. Spreche ich aus Erfahrung. Reißt meistens ein Riesenloch in deine Defense. Und da ist der Minotaur natürlich wesentlich besser. Die Tatsache halt auch, dass also Hörner plus rasend ist einfach richtig gut. Ne? Der kommt halt mit Stärke 6 angerauscht, dann durch die Hörner und das ja zweimal. Also egal eigentlich in welche, in Anführungsstrichen, Falle er sich durch seinen Rasend reinblockt. Ja, who cares, immer noch Stärke 6. Du wirst immer noch 2 Würfel werfen. Mit allergrößter Wahrscheinlichkeit. Und das ist halt einfach richtig gut.
Ne? Es ist halt schon ein böses Teil, vor allem halt, dass er halt auch von Haus aus mit Robuster herkommt, ne?
Klar, wollte ich gerade auch sagen, ja.
Rüstung 9 ist jetzt für einen Big Guy nicht so geil, aber halt mit Robust ist es voll egal. Es ist wirklich voll egal. Wie oft liegt er dann halt einfach nur halt eben Stunt auf dem Boden, statt dass er K.O. ist oder sonst irgendwas. Und das ist echt viel wert. Ich wollte gerade eben nochmal auf dich eingehen, wie du gesagt hast, so, die meisten lassen den Troll einfach stehen. Noch viel besseres Beispiel ist der Rodspawn aus dem Nurgle-Team. Es ist so geil, einfach nur diesen Rodspawn-Elfen direkt an die Fresse zu klatschen und die denken sich, haha, ich dodge einfach raus. Nee, Tentakel. Ich habe letztens ein Spiel gehabt, hatte ich einfach 8 Spielzüge lang 3 Elfen mit meinem Rodspawn in der Ecke drin, die konnten einfach nicht weg. Das bockt dann schon. Und dann du fasst deinen eigenen Spieler gar nicht mehr an, weil der bringt dir so viel mehr.
Ja, ja. Momentum, ne? Ich wollte zum Minotaur noch sagen, man könnte ihm auch Standfest geben. Das ist primär Stärke. Ich finde Standfest in Kombination mit Rasen eigentlich immer super, weil das halt verhindert, wenn du dich selber an die Spielfeldkante manövrierst, weil du jemanden zum Beispiel in die Fans kickst, was ja relativ häufig mit rasenden Spielern gemacht wird. Und dann aber die Kombination standfest zu haben, ist natürlich super, weil du nicht riskierst, selber ins Ausgekickt zu werden, weil du eben auf dem Feld auch down gehst, auf dem du liegst oder stehst in dem Fall. Und das ist für ihn zum Beispiel auch super. So, also letztendlich könnte man natürlich auch über die klassischen Dinger Raufbold nachdenken. Natürlich wäre Blocken bei dem irgendwann super cool, aber ich finde, der hat sehr viele Optionen, die eigentlich sogar besser sind als Blocken.
Vor allem viel besser als Raufbold, für den ist natürlich schweres Gerät. Dass du halt quasi aus dem Both gehen down wird auf jeden Fall ein Push. Also.
Weil du noch einen zweiten Versuch hast. Ja. Mit mehr Würfeln, das ist in der Regel besser.
Noch viel besser ist halt eben, du kannst ja mal auch noch Break Tackle mit dazugeben, also Tackle durchbrechen. Der weicht halt einfach mal auf die 2 Plus auf.
Ja.
Das ist ziemlich sexy. Also.
Vor allen Dingen rechnet man da nicht mit, ne? So ein Big Guy, die stellst du da hin und dann dodgt der dir auf die 2 Plus aufs Feld an raus, gerade in Kombination mit, ja, ich blitz jetzt. So, ich blitz jetzt hier raus, dodge 2 Plus. Lalala, easy peasy. Und dann kommt er da angerauscht, rasant, wie du es genannt hast, mit Stärke 6. Hurra, hurra. Das ist schon ein bisschen geil. Was, da stehen 2 Spieler, ist mir egal.
Ja. Deshalb würde ich prinzipiell immer den Minotaur empfehlen. Aber ihr könnt natürlich einen einen genauso guten Big Guy mitnehmen in Form des Ogers. Ich sag das immer wieder, ich finde prinzipiell, mit dem Oger kannst du nie was falsch machen.
Er ist ein gutes Allround-Talent.
Ja, also er hat mit Bewegung 5, Stärke 5, Geschick 4 plus. Wurfgeschick 5 plus ist ja eh egal, auch für das Team. Und Rüstung 10 plus und robust. Der ist schon eine Wand. So ist nicht. Er ist halt in dem Team, finde ich persönlich, nicht so spannend. Also der Minotaur macht halt viel mehr Bock. Aber ich kann auch total verstehen, wenn man sagt so, du, ich will halt einfach nur permanent meine 2 plus haben auf dem Big Guy, damit ich einfach sagen kann, so ja, dann läuft der jetzt mal nach da hinten und deckt jetzt irgendjemanden. Total nachvollziehbar. Aber ich glaube, du hast mehr Spaß, wenn du den Minotaur nimmst. Klar, der wird dir auch ganz viele Nerven kosten. Ohne Frage. Gerade zu Beginn. Aber ich glaube, mit dem hast du einfach ein bisschen mehr Bock. Meiner Meinung nach.
Und er passt thematisch natürlich auch besser ins Team.
Natürlich. Also es ist ja ein Chaos-Oger, der ja dann da antritt. Aber der Minotaur ist halt einfach geiler. Und sind wir ganz ehrlich, es gibt so wenige Teams, die den Minotaur überhaupt mitnehmen können. Nehm ihn doch mit. Nicht kaufen, adoptieren.
Ja. Aber da scheinen wir uns sehr einig zu sein.
Ja, ich glaube, das sind fast alle sind uns da einig. Aber oder? Wie gesagt, ich kann auch total verstehen, wenn man sagt, so, ich will lieber den Oger mitnehmen. Es ist ja auch eine Kostenfrage. Manchmal sind es die 10.000 gerade irgendwie im Starting-Roster, die es ausmachen können. Aber ja. Wollen wir dann mal zu den Starting-Rostern übergehen?
Ja, gerne. Ich rechne hier parallel nämlich schon. Aber du hast gesagt, du hast eins vorbereitet. Dann erzähl doch erstmal, welches das wäre.
Ich habe mal 2 auf der Platte, aber davor noch ganz kurz, ihr könnt natürlich auch Rerolls mitnehmen, 0 bis 8 Stück, so wie immer. Die kosten 60.000, also voll im Rahmen. Die sind Tier 2, die haben die Sonderregeln auserwählter des, weil sie sind ja nur die Chaos Chosen, sie gehören nicht zu Khorne oder zu Nurgle oder zu Tzeentch oder zu Slaanesh oder Undivided, das gibt's ja auch. Das heißt, ihr könnt euch da frei entscheiden, welche Sondertag ihr da haben wollt oder welche Sonderregelung. Die haben Zugriff auf einen Sanitäter, was auch immer gut ist. Manchmal braucht man das. So, zu meinem Starting-Roster. Ich glaube, prinzipiell das beste Starting-Roster, was man machen kann, besteht aus 7 Beastmen, 4 Blockern und 3 Rerolls. Ich glaube, dass das prinzipiell das beste Starting-Roster ist, womit du super safe fahren kannst und auch echt gut punkten kannst. Natürlich ist der Big Guy schon eine große Nummer in dem Team, aber ich glaube, du fährst safer, wenn du den nicht mitnimmst von Anfang an. Ich denke, mit dem Team bist du eigentlich in der Lage, viele Touchdowns machen zu können. Das heißt, dein Geld kommt auch recht schnell wieder hoch, weshalb ich da eher zu dem tendieren würde. Gibt aber natürlich auch die Möglichkeit, nur 6 Beastmen mitzunehmen, 4 Blocker und einen der Big Guys. Und dann ist es natürlich eine Frage des Geldes, wie viel da noch übrig ist. Aber meistens bleibt da nur ein Reroll übrig.
Du schaffst nur einen Reroll. Ich habe es gerade durchgerechnet. Das war nämlich meine erste Idee. Dann nimmst du nur einen Reroll mit. Das finde ich ziemlich risky. Als grundsätzliche Sache, auch das sehr niederschwellig. Aber für die neuen Hörer und Hörerinnen vielleicht, ich persönlich bin ein Freund davon, wenn ich mich entscheiden muss zwischen Spielerqualität und Reroll, nehme ich eher den Reroll. Eben aufgrund der Tatsache, dass der in einem laufenden Ligabetrieb doppelt so teuer wird. Also ich finde, Rerolls werden einfach absurd teuer, wenn du versuchst, sie später nachzukaufen. 120.000 später für einen weiteren Reroll finde ich krass viel. Deswegen würde ich tendenziell alle Rerolls, die ich mitnehmen kann mit diesem Team, am Anfang kaufen und dann nicht mehr nachrüsten, weil es wird ja einfach lächerlich teuer. Eine Alternative wäre, dass du 7 Beastmen mitnimmst, nur 3 Chosen Blocker. Das heißt, du würdest am Anfang mit einem weniger spielen und könntest den Minotaur mitnehmen und 2 Rerolls. Das würde auch passen. Dann hast du noch 10.000 übrig und dann wäre natürlich der erste Kauf der 4. Blocker wahrscheinlich.
Wahrscheinlich, ja. Geht natürlich auch. Ich denke mir halt, mit der neuen Regelung oder halt mit der Regelung im Allgemeinen, wie MVP funktioniert, dass du das quasi auswürfelst, würde ich halt gerne meine Blocker so schnell wie möglich alle da haben, dass
die Wahrscheinlichkeit, dass sie getroffen werden, vom MVP höher ist.
Genau. Andererseits kannst du es natürlich auch gegen argumentieren, dass du halt sagst, so, ich will meinen Big Guy so schnell wie möglich drin haben, dass der so möglichst schnell die MVPs reinbekommt. Auch total nachvollziehbar. Also es kommt auf deinen Spielstil drauf an, wie du es machen willst. Ich prinzipiell sage, mehr als 3 Rerolls brauchst du eh nie. Also, weil du haust nur dein Team-Value unfassbar nach oben. Also gerade wenn du sie der Ding erst kaufst, der Liga, wo du eigentlich das Geld brauchst, für zum Beispiel einen Sanitäter oder eben für einen Ersatzspieler nochmal obendrauf.
Ich wollte gerade sagen, was natürlich total auffällt, du spielst in diesem Team ohne Ersatzspieler.
Ja.
Das kann eine Schwäche sein, deswegen ist durchaus eine Überlegung, ne, ob es der 4. Chosen-Blocker ist am Anfang oder nach dem, also spätestens 2. Spiel solltest du die 50.000 ja mindestens voll haben, erstmal einen Sunny zu kaufen, weil du natürlich Gefahr läufst, bei diesem Team in Unterzahl zu geraten. Wie gesagt, Beastman Runner 9 Plus ist schon Standard, aber das hat man auch schon mal brechen sehen, auch schon mal mehrfach in einem Zug. Und das ist natürlich verheerend. Gerade mit der Kombination, dass sie nicht so wahnsinnig schnell sind. Also sobald du mal 3 Spieler verloren hast oder 4 vielleicht, es ist ja auch so eine Abwärtsspirale meist, sobald du 3 Mann in Unterzahl bist, gerätst du relativ schnell auch in 5 Mann Unterzahl, weil die Blocks des Gegners einfach effizienter werden, weil er eigentlich immer zahlenmäßig überlegen ist. Das ist ja so ein, das kann man ja nachher irgendwann gar nicht mehr aufhalten. Schwuppdiwupp, stellst du nur noch 4 Spieler auf und dann bist du eigentlich nur noch dabei, das Spiel irgendwie zu verwalten. Außer du spielst Elfen, dann kannst du es halt nach wie vor noch gewinnen. So, aber sonst wird es halt dünn. Ja, ohne Ersatzspieler. Aber ich sehe auch keine andere Möglichkeit. Also ich würde es auch, ich tendiere jetzt vom Gefühl her zu deinem Roster, was du zuerst vorgestellt hast. Wirklich mit den 11 Spielern und dafür aber 3 Rerolls. Weil dann bist du relativ safe und kannst ein bisschen Sicherheit in dein Spiel bringen und kaufst dann den Big Guy, sobald du das Geld übrig hast.
Ja, also ist in einer länger führenden Liga, glaube ich, das Bessere. Wenn du eine kurze Liga hast, kannst du dir auch überlegen, wenn du schon viel Erfahrung hast mit dem Chaos-Team, den Minotaur mitzunehmen und nur mit einem Reroll zu spielen. Ist halt die Frage, wie du halt gerne spielst. Ne? Also wenn du jetzt irgendwie sagst, so hey, wir haben eine echt kurze Liga, wir haben jeder nur 5 Spiele, da wird eh jetzt nicht so viel mit Leveln sein, also nur wenn es mal richtig gut läuft. Ich habe einfach Bock, die Zwergengegner zu nerven, ich nehme meinen Minotaur mit und hau ihm einen nach dem anderen raus. Auch total legitim. Ich meine, am Ende des Tages geht es ja darum, erstmal Spaß zu haben. Das vergessen wir manchmal, wenn wir sehr wütend sind auf unsere Würfel. Aber in erster Linie geht es ja darum, eine gute Zeit zu haben.
Total. Weise Worte und ein würdiger Abschluss für dieses Spotlight. Doch noch nicht ganz. Wo schätzt du sie ein in dem Power-Level der Teams, die wir bisher besprochen haben?
Ich würde sagen, prinzipiell recht weit oben, aber nicht an der Spitze. Also wir müssten echt mal aufschreiben, wie wir uns die Teams so eigentlich platziert haben.
Stimmt, müssen wir eigentlich mal so einen Zettel hier hinhängen oder was, damit wir das mal sehen. Wie haben wir sie eigentlich eingeteilt?
Ja, ich weiß, dass prinzipiell recht weit oben waren die Zwerge, die Dunkelelfen, die Waldelfen. Ich glaube, das Menschenteam war auch recht weit oben. Necromantic war auch recht weit oben. Also ich würde sie so entweder gleich platzieren wie das Echsenmenschen-Team oder eher leicht drunter.
Ich glaube auch leicht drunter.
Aber das gibt sich da nicht so viel. Die Echsen haben halt den Bewegungsbonus. Also die sind halt ein Ticken schneller. Also gerade so die Skinks mit ihren Bewegungen 8 ist schon ziemlich unangenehm, gerade mit kleinwüchsigen Ausweichen, weshalb die, glaube ich, im 1 gegen 1 im Tausenderbereich eigentlich besser dastehen. Im späteren Verlauf wahrscheinlich eher schlechter, weil das Chaos-Team eher den Stärkebonus hat und wenn die halt viel blocken und Knochenbrecher mit dabei haben, gehen die Skinks dann doch schnell kaputt. Weshalb die dann dadurch in Überzahl geraten können und dann, glaube ich, das Spielfeld sehr leicht kippen können. Andererseits, ne, wenn der Croxigor, der ja, glaube ich, auch mit von Haus aus mit Clown daherkommt, dir deinen Minotaur zerfetzt und einen deiner Blocker, wenn die nur K.O. sind, dann wird es echt auch schon unangenehm. Deshalb, ich glaube prinzipiell leicht unter den Ex-Menschen.
Ich glaube auch. Ich glaube, sie sind schlechter als die Lizards. Necromantic Horror haben wir mal besprochen. Hatte ich gar nicht mehr so in Erinnerung, dass wir die so weit oben einkalkuliert hatten. Also für mich sind die, glaube ich, eher gemäßigtes Mittelfeld. Und da würde ich Chaos Chosen auch einordnen. Also in meiner Ordnung jetzt. Die hat keine Gültigkeit, weil ich nicht mehr weiß genau, was wir gesagt haben. Ich glaube, sie sind so vom Power-Level her ähnlich Necromantic Horror, vielleicht sogar noch ein bisschen drunter, weil Necromantic Horror ist ein bisschen schneller. Ich glaube, die sind punkteintensiver mit einem stärker 8 Werwolf. Movement 8 Werwolf. Stärke 8.
Stärke 8 Werwolf wäre, da hätte ich Angst.
Ja, und den Ghoul Runner mit Movement 7. Ich glaube, dass die grundsätzlich müh stärker sind. Aber hier müh. Ja. Nicht gerechnet gegeneinander, ne? Also es geht jetzt nicht darum, wir würden gewinnen Chaos Chosen gegen Necromantic Horror, das kann man sowieso nicht sagen, weil es voll auf den Trainer ankommt. Aber so in der Grundvoraussetzung her würde ich sie leicht unter Necromantic Horror einteilen, aber vor Nurgle. Auf jeden Fall.
Es kommt immer auf den Trainer drauf an. Ne? Auch ein Nurgle-Team kann richtig gut sein, aber prinzipiell von Haus aus mit ihren Blautern, die nur Bewegung 4 haben. Ich liebe Nurgle, ne? Ansonsten würde ich es jetzt nicht in der Open Ladder spielen in Blood Bowl 3, aber sie sind halt super anfällig. Wenn dir ein oder sogar zwei Bloater in einem Spiel wegfallen, ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, einfach das Spiel geht rasant nach unten. Also ich bin ja mittlerweile echt kein Spieler, der schlecht ist. Also gerade mein Nurgle-Team kenne ich jetzt ziemlich gut. Ich weiß, wie ich damit umgehen muss. Da echt geht's rasant runter. Vor allem, wenn er dann irgendwie, ne? Ich hatte irgendwie einen Bloater, der hatte Blocken, Mighty Blow und Guard oder sowas. Weiß ich schon gar nicht mehr. Und natürlich, der wurde mir komplett zerfetzt, ne? Erster Block, erste Halbzeit, tot. Ich so, hey, ich habe ja noch Regeneration. Nein. Tot. Denk mir so, okay, ich bin ein bisschen gekränkt, aber es ist okay.
Da geht man sich erstmal ein Bier holen, oder?
Ja. Vor allem, wenn dann der zweite und der dritte und der vierte Block auch alles Rüstungsbrecher waren bei allen Bloatern und alle waren verletzt und dann legst du da. Ich habe jetzt noch meinen Rodspawn, der komplett alleine in der Mitte liegt. Der bringt mir gerade gar nichts. Ich habe noch drei Rotter, die gar nichts machen können, prinzipiell. Und ich habe noch 4 Beastmen oder halt Pestigors, die jetzt irgendwie ich auch Angst um die haben muss. Da war ich echt zu kurz, um zu überlegen, gebe ich auf? Es ist halt Spielzug 3. Es ist noch alles drin. Ja, am Ende waren 8 von meinen Spielern kaputt. Und das tat dann weh.
Weißt du das noch?
Ich glaube 2-1.
Das geht aber eigentlich noch.
Ja, ich hatte ab einem bestimmten Punkt kam dann so ein bisschen das Würfelglück, wo halt dann irgendwie so ein 5-Plus-Dodge auf ein 3-Plus-Dodge dann funktioniert hat. Aber es war echt nicht schön. Also vor allem, du weißt ja dann, ne, das nächste Spiel fallen die halt erstmal 7 Spieler aus, die dann erstmal nur mit Rottern aufgefüllt werden. Das war echt nicht sexy.
Und du so, oh, ich spiele sehr viele Rotter und einen Rotspawn.
Ja, aber du, es ist immer noch ein Würfelspiel. Ich versuche mich dann nicht immer so reinzusteigern. Am Tisch fällt mir das viel leichter, aber online, da kriege ich mich so auf. Und dann fange ich an, irgendwie den Fernseher anzuschreien. Natürlich kriegst du ein Paar, natürlich kriegst du ein Paar. Aber ich glaube, das muss auch manchmal einfach raus.
Das soll ja auch irgendwie kathartisch sein, ne? Ich verstehe das voll. Also finde das immer supi, dass du das am Spieltisch für dich behalten kannst, weil es natürlich für den anderen immer ein bisschen anstrengend ist. Ich glaube, na, bei dir gelingt mir das nicht, weil ich dich gut kenne. Da enrage ich schon. Aber bei Leuten, die ich nicht gut kenne, bei Fremden, kriege ich es eigentlich gut hin.
Aber das ist ja ganz normal, ne? Mich willst du halt immer in die Pfanne reinklatschen, weil du halt auch weißt, du kannst es.
Ja. Oh Gott, weiß nicht, wie war ein Star Bowl auch noch 2. Runde. Scheiße, ich muss gegen Mario spielen. Oh nein.
Oh, und du hattest richtig Hass. Hey, du hattest richtig Hass auf mich, als mein Ball-and-Chain-Boy da einmal durch deine Leute durchgekugelt ist.
Ja. Also wenn er zwei Runden in Folge quasi perfekte Movements macht. Naja, was heißt Hass? Aber ich war, sagen wir so, ich war sehr beunruhigt. Ich dachte, wenn das mit dem so weitergeht, ne, dann nimmt der mir mein Team auseinander in einer Halbzeit.
Ja, aber dafür waren meine Goblins mal wieder ihren Namen getreu und haben einfach mal vier Runden lang keinen Ball aufheben können.
Das ist, stimmt, das, das war das. Das hat auch das Spiel gerettet für mich, dass du, glaube ich, drei oder vier Runden in Folge keine 3+ werfen konntest.
Ich meine, schöne Pause. Bringt dir aber nichts, wenn der Ball halt immer noch in deiner Halbzeit liegt und deine Blitzer schon drumrum stehen.
Auf der Verletzungsebene war das Spiel verheerend.
Ja, aber war ja egal, in einem Turnier kommt es ja eh zurück. Egal, ja.
Ich meine nur, wäre es kein Resurrection-System, hätte mich das vermutlich mehr gekostet, dieses Spiel langfristig. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel ich verloren habe, aber waren schon ein paar dabei. Du fährst ja auch wieder auf den Star Bowl.
Ich, wenn das mit der Arbeit funktioniert, komme ich wieder auf den Star Bowl, definitiv.
Da gibt es dann wieder viel zu berichten. Ist ja quasi dein Trophäe zu verteidigen.
Mhm. Der Meister der Missgeschicke muss wieder antreten.
Bist schief. Sehr cool.
Ja, Mensch, Jan, jetzt haben wir ja doch wieder viel länger geredet, als wir uns vorgenommen hatten. Ich glaube, wir müssen die Strategien auf eine, vielleicht machen wir mal eine kleine Sonderepisode, die halt dann nur eine halbe Stunde lang geht. Das wäre doch auch mal eine Idee, oder? Ja, was haltet ihr denn davon? Schreibt uns doch, habt ihr auf sowas Bock? Wollt ihr, dass wir mal eine ganz kleine Episode machen, nur 30 Minuten lang, und mal kurz so ein bisschen Strategien besprechen? Schreibt es uns in die Kommentare, schreibt es uns persönlich. Manche von euch haben ja unsere E-Mail-Adressen sogar. Ansonsten, Jan, gibt es noch etwas zu sagen?
Ich glaube dann nicht mehr. Ich freue mich total auf die Taktikbesprechung nächstes Mal, insofern das Leute wollen. Aber wenn ihr nicht, ich sag mal, per Petition sagt, wir wollen das auf keinen Fall, machen wir das einfach.
Es ist ja immerhin unser Podcast.
Nein, ich habe sonst nichts mehr zu sagen, außer es war mir eine Riesenfreude, das mit dir zu machen. Ich mag unsere Spotlights immer sehr gern. Fühle ich mich mehr sehr wohl mit und ich hoffe, es bringt euch da draußen, die ihr zuhört, auch etwas. Ihr habt Spaß dabei, wo auch immer ihr uns hört. Die meisten sagen tatsächlich beim Malen. Also wenn sie das dem Hobby frönen, hören sie uns parallel. Das funktioniert wohl für die meisten sehr gut. Also macht es weiter, hört weiter unseren Podcast. Da würden wir uns wahnsinnig freuen. Schreibt uns, kommentiert uns, sagt uns, wenn wir Fehler machen. Das hilft uns immer sehr. Ihr schreibt wirklich sehr liebevoll und sehr respektvoll, wenn mal sich kleine Fehlerchen einschleichen bei uns. Das stellen wir dann auch gerne bei Zeiten immer richtig, falls wir es nicht vergessen. Beim Vergessen sind wir nämlich ganz große Klasse. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, mein lieber Mario, Regelfuchs in Persona E, die Frage ist nicht, ob du zu Boden gehst.
Die Frage ist, wie viel von dir wieder aufsteht.
Macht's gut, ihr Lieben, gute Zeit.